Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute im Studio sind
Henning Geil
und Markus Weidner. Hallihallo und herzlich willkommen. Hallo Henning.
Morgen.
Sag mal, ja, man weiß, wann die Hörer das hören, kann auch mitten in der Nacht sein, aber gut, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist es tatsächlich morgen, das ist richtig. Henning, du bist ja nun wirklich die Mobilfunk-Koryphäe schlechthin seit, ich glaube, Ende der 60er Jahre oder so schon im A-Netz mal telefoniert, ist richtig?
70er Jahre.
Aber im Prinzip tatsächlich seit dem A-Netz schon Erfahrung gesammelt. Wer ist besser geeignet, um so einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2019 und vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr mal zu halten. Was würdest du denn sagen, was ist so mobilfunktechnisch dieses Jahr passiert? Was waren die Highlights?
Na gut, die Diskussion um 5G ist ja nicht neu, aber so langsam wird es jetzt wirklich greifbar. Die Sendernetze gingen in Betrieb, die ersten Kunden können 5G benutzen und der Netzausbau bei 4G wird in Hochdruck, wie das so schön in Politik heißt, mit aller Kraft vorangetrieben. Und vor allen Dingen bekommen, das ist eine der Highlights dieses Jahr, jede Menge Privatkunden in günstigen Tarifen jetzt endlich auch LTE zur Verfügung gestellt. Sogar bei Anbietern wie beispielsweise 1&1, wo wir es gar nicht vermutet hätten.
Das ist in der Tat richtig. Ich wüsste aus dem Stegreif gar keine Verträge oder Prepaid-Karten mehr, wo es keinen LTE gibt.
Ich meine, dass es bei irgendwelchen Einsteigerangeboten, die schon ein bisschen länger her sind, noch kein LTE gibt. Oder man muss sozusagen aktiv werden und sagen, ich möchte es gerne eingeschaltet haben.
Das ist richtig. Also ich habe auch noch eine uralte Loopkarte, die ist vom ersten Tag Fiat Intercom, damals noch Prepaid, 1999. Und die ist tatsächlich nicht LTE-fähig, obwohl es der Tarif theoretisch könnte. Ich habe ein Smartphone, das Vodafone vor vielen Jahren mal unter dem eigenen Brand rausgegeben hat. Vodafone Smart 4 heißt es, glaube ich. Und wenn ich diese besagte Loopkarte da einlege, kommt sogar ein Hinweis, dass die SIM-Karte nicht LTE-fähig ist und ich doch gegebenenfalls die Karte austauschen soll. Ist doch auch interessant. Das habe ich bei einem anderen Smartphone so noch nie erlebt.
Gut, GSM haben wir seit 1992. Die SIM-Karten von damals wussten weder, was 3G noch was 4G ist. Da hat sich der Standard auch schwer geändert. Und wer so eine uralte Karte noch im Betrieb hat, kann also möglicherweise kein 3G und garantiert kein 4G machen. Ich habe auch noch eine Karte von 98, die kann auch kein 4G. Also wenn ich damit 4G machen wollte, müsste ich beim Netzbetreiber oder Service Provider anrufen und sagen, bitte Karte tauschen.
Da muss man wiederum sagen, ist mit 5G dann wiederum kein Problem. Also wenn man jetzt eine LTE-fähige SIM-Karte hat, geht auch das aktuelle 5G. Wobei 5G ist ja eigentlich noch gar nicht so richtig 5G, sondern eigentlich nur ein Aufsatz auf 4G.
Wenn man so will, ein 4G Plus oder 4G Plus Plus. Beim Download, also dem Weg vom Sender zum Handy, kann 5G schon seine höheren Geschwindigkeiten ausspielen und auch die etwas niedrigen Latenzzeiten. Aber um das richtig voll in voller Breite hinzubekommen, brauchen wir Relais 16 und 17, was jetzt 2020, 2021 ausgerollt wird. Und dann wird es nicht mehr NSA heißen, was nichts mit dem amerikanischen Geheimdienst zu tun hat, sondern Non-Standalone. Also man braucht noch 4G dazu. Da gibt es dann den Standalone-Modus, abgekürzt SA. Und da kann dann 5G alleine arbeiten. Und dann braucht man links auch neue Handys dafür, die das auch können. Ich meine, die Geräte, die jetzt im Umlauf sind, können das noch nicht.
Die Samsungs können es nicht, die Huaweis können es.
Ja, Huawei, das ist auch so ein Riesenthema. Wer hätte gedacht, dass Präsident Trump sich so über die Chinesen aufregt, dass er da jetzt mit seinen Zöllen und Handelsbeschränkungen um sich wirft und den Freunden von Google verbietet, an Huawei, so spricht man es richtig aus, das heißt auf Deutsch, etwas Gutes für China tun oder China kann das, dass man also Huawei verbietet, das Google-Betriebssystem komplett aufzuspielen, was natürlich ein gespielter Witz ist, denn jeder, der sich da draußen ein bisschen mit Google und Handys auskennt, besorgt sich die APK-Dateien einfach aus dem Netz, hoffentlich sind sie nicht verwandt, und spielt sich dann die Google Store und Google Apps wieder drauf. Aber manchmal ist halt Politik und Wirklichkeit immer, sind es zwei Welten.
Ja, wobei das auch nicht unbedingt funktionieren muss. Also so Dienste wie Google Pay zum Beispiel würden nicht funktionieren, weil da kommt dann jedes Mal praktisch interne Abfrage beim Google-Server, darf das Gerät? Dann sagt Google nein, dann funktioniert es wieder nicht. Also APK installieren und dann tatsächlich auch alle Google-Dienste nutzen, sind auch zwei andere Sachen. Ich habe so eine gewisse Hoffnung, dass sich da was ändert, nachdem Microsoft seit einigen Tagen wieder mit Huawei ganz offiziell Geschäfte machen darf. Das könnte ein Anfang sein, dass dann tatsächlich längerfristige Ausnahmegenehmigungen für normalen Geschäftsbetrieb für weitere Firmen, zum Beispiel dann eben auch für Google, eingeräumt werden.
Es ist ja so, Herr Trump ist ja sehr, wie soll ich sagen, spontan, und ich würde es nicht ausschließen wollen, dass er sich mit dem Herrn Xi Jinping trifft. Das ist der chinesische Ministerpräsident, und dass die zwei sich um den Hals fallen und sich nett finden. Und morgen früh ist das der beste Kumpel aller Zeiten und alle Sanktionen und Verbote sind Geschichte und alles ist wieder wunderbar. Und übernächste Woche wird dann ein neues Feindbild durchs Dorf getragen. Also die Unzuverlässigkeit oder Spontanität ist eine Komponente, auf die man sich auch nicht verlassen kann.
Das ist natürlich auch so. Ich verstehe das Problem, was die Smartphone-Sparte von Huawei angeht, sowieso ehrlich gesagt nicht. Dass die US-Regierung möglicherweise mit der Netzwerksparte ein Problem haben könnte, das kann ich ja irgendwo noch verstehen. Wir haben es immerhin mit einer Firma aus einem Land mit totalitärem Regime zu tun. Ja, das sehe ich irgendwo begrenzt noch ein.
Auch beim Endgerät aber könnte irgendwas Böses drin sein, dem Smartphone. Beispielsweise irgendeine Software, die das ganze Privatleben aufzeichnet und dann über einen geheimen Server an irgendwelche neugierigen Stellen weiterleitet. Also wenn schon, dann muss man das Ganze konsequent durchdenken. Nur, dann darf man morgen früh kein Smartphone mehr kaufen. Denn ich würde sagen, 99% aller Smartphones kommen irgendwie aus China.
Das ist ja selbst bei BlackBerry heutzutage so. Seitdem die tatsächlich Android-Betriebssystem verwenden. Und das ist ja für viele frühere BlackBerry-Kunden auch ein Grund, tatsächlich sich mittlerweile von BlackBerry abzuwenden. Andererseits, woanders ist es natürlich auch nicht besser. Es sei denn, man nutzt dann wirklich Betriebssysteme wie Sailfish, die sich aber zumindest in Westeuropa bisher nicht so richtig durchgesetzt haben.
Wenn ich es richtig weiß, ist Sailfish, glaube ich, das offizielle Betriebssystem für die Russische Föderation. Habe ich mal irgendwo gelesen. Jetzt könnte man natürlich auch auf dumme Gedanken kommen. Aber vielleicht zu BlackBerry ein paar Worte. Es fand kürzlich ein Treffen statt zwischen Vertretern der Bank of America, also keine Kleinbank um die Ecke, sondern was Größeres, und dem John Chen, dem Boss von BlackBerry. Und die Leute von der Bank of America haben gesagt, hör mal, Bring Your Own Device, BYOD, ist eine tolle Sache, dass jeder Mitarbeiter sein eigenes Handy mitbringt und dann spielt der Firmenadmin da irgendwelche sozusagen Panzersoftware drauf, wo man dann Firmensoftware drin verkapseln kann. Das gefällt uns alles nicht, wir hätten gern wieder einen echten BlackBerry, der sicher ist. Und John Chen soll gesagt haben, zumindest behauptet das Portal CrackBerry, ja, das sieht er ein und er überlegt, wieder einen BlackBerry zu bauen. Gut, jetzt haben wir Dezember 2019, bis das Gerät dann auf den Markt kommt, kann es sicher 2020, 2021 werden.
Das ist richtig. Könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, dass die Fremdhersteller, sage ich jetzt mal, wie TCL momentan ja nicht so richtig neugerätefreudig sind. Also man hat ja schon seit dem Key 2 LE im Prinzip nichts Neues mehr gesehen von TCL.
Es geistert im Internet ein Video über ein BlackBerry Key 3 rum, aber das ist ein gutes gemachtes Exposé, wie es aussehen könnte und hat wohl mit der Realität sehr wenig zu tun. Aber TCL hüllt sich absolut in Schweigen und es ist nichts rauszubekommen, bis vielleicht morgen früh eine Pressemitteilung kommt, da ist jetzt was. Es ist jetzt aber der erste Apparat ausgeliefert worden, der uns ein bisschen an ein Nokia-Handy zum Aufklappen erinnert, mit einer Tastatur, die mit einem komplizierten Mechanismus hochgeschoben wird. Aber das sind natürlich dann Nischenprodukte und für die große Menge wahrscheinlich nicht so spannend.
Denke ich nämlich auch. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, was die bisherigen BlackBerry-Geräte angeht. Der Support läuft langsam auf. Das Key One bekommt, ich glaube, seit Frühjahr oder Sommer keine Updates mehr. Und im Sommer oder tatsächlich auch im Frühjahr kommenden Jahres ist dann im Prinzip für Key 2, ein paar Monate später für Key 2 LE dann auch Schluss. Also insofern, wenn die in irgendeiner Form weitermachen wollen, müssen sie eigentlich neue Geräte bringen. Aber wenn ich höre, dass auf der CES von BlackBerry Mobile niemand vor Ort ist und es auch keine Termine gibt und gar nichts, dann habe ich da wenig Hoffnung. Andererseits sieht man Facebook, Instagram, überall eigentlich Werbung von BlackBerry Mobile, halt mit den uralten Geräten von vor mehr als einem Jahr, die Betriebssysteme an Bord haben, die noch ein Jahr älter sind. Also so richtig steigt man durch die Firmenpolitik nicht durch.
Gut, das ist wirklich ein trauriges Thema. Ich kann mich erinnern an Mobile World Kongresse, wo man BlackBerry in irgendeinem Hinterzimmer eines Hotels gefunden hat, in der kompletten Gerätepalette, aber es wusste niemand. Oder BlackBerry hatte einen Stand im Messegelände, wo aber dann am Eingang stand, nur für bestellte Besucher. Und wo auch der Vertreter von BlackBerry sagt, ja, wir sehen das schon, dass der deutsche Markt ein wichtiger Markt ist und wir würden ja gerne, aber wo die Bremse ist, kann ich auch nicht sagen. Ich will noch einen anderen Aspekt anreißen, und zwar bereits im 2018 im Dezember wurde ja Apple Pay in Deutschland gestartet und im Juni ungefähr wurde Google Pay gestartet. Und jetzt in diesem Jahr 2019 hat man ganz deutlich gesehen, das Thema mobile Bezahlen ist bei den Leuten draußen angekommen, weil es einfach funktioniert. Und viele Banken, die am Anfang gesagt haben, Apple im Leben nicht, das wollen wir nicht, wir sind unsere eigene Bank und wir wollen mit Mastercard oder mit Visa Card oder mit American Express nichts zu tun haben, weil die ja auch noch Geld wollen. Diese Widerstände sind dahingeschmolzen wie Butter in der Sonne. Das mobile Bezahlen ist auf dem Durchmarsch. Und da vielleicht ein Ausblick in die Zukunft. Es wird auch schon überlegt, Geschäfte einzurichten. In Österreich haben wir das schon. Dass man in den Laden reingeht, einfach etwas aus dem Regal nimmt und wieder rausgeht. Und im Hintergrund läuft dann ein Bezahlvorgang ab, weil man in dem Laden schon bekannt ist und auch schon die Bankverbindung bekannt ist. Das ist natürlich eine neue Welt, die manche wahrscheinlich etwas unheimlich zurücklässt. Denn wie ist es denn, wenn ich dann das Produkt doch nicht haben will oder es wieder zurücklege? Funktioniert das alles und kann ich mich darauf verlassen? Oder kaufe ich mich dann arm und der Schuldnerberater wird viel zu tun bekommen? Das muss man mal abwarten.
Was bei einigen, ich glaube Globusmärkten, ist es sogar schon funktioniert, dass du tatsächlich deine Waren selbst einscannen kannst mit der App und das dadurch den Vorgang an der Kasse beschleunigt. Also du gibst dann nur noch, was weiß ich, den Code von der App an und die machen dann den Rest mit Google Pay und Apple Pay und das war's dann.
Das gibt es auch schon in Rewe-Märkten zum Beispiel, habe ich schon gesehen, nicht nur in Berlin, auch auf dem flachen Land zum Teil oder in diesen Rewe-Center-Märkten, das sind so extra große mit großem Angebot. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die extra Personal dahinstellen müssen, die nichts anderes tut, als die Geräte zurückzuschalten, zurückzusetzen oder den völlig verzweifelten Einkäufern zu erklären, wie sie funktionieren, weil diese Kassen wurden von Leuten entwickelt, die im Thema halt Tag und Nacht drin sind und die sich nicht mehr in einen normalen Einkäufer reindenken können. Wo muss man es hinlegen? Es muss ja gewogen werden, es muss ja vermessen werden. Schließlich will man ja auch, dass der Kunde alles einscannt und nicht irgendwas aus Versehen oder vielleicht sogar mit Absicht vergisst.
Das ist richtig. Was mich dieses Jahr so ein bisschen enttäuscht hat, auch wenn das natürlich absehbar war und frühzeitig bekannt war, dass es so sein wird, es gibt nach wie vor kein iPhone mit 5G. Es ist eigentlich mit der einzige, ich wüsste es keinen weiteren von den ganz großen Herstellern, die kein 5G-Gerät haben.
Gut, das ist irgendwo logisch. Apple war noch nie eine, der neueste Technologie als erste gebracht hat, sondern Apple war meistens einer, der durchdachte Technologie gebracht hat und wo es in der Regel funktioniert. Aber das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Seit der Einführung von iOS 13 hat ja das Image da schwer gelitten. Wir sind aktuell bei 13.2.3, vielleicht gibt es auch demnächst 13.2.4. Das heißt, da hat Apple einige Patch-Updates nachgeliefert, was einerseits schön ist, dass sie sich Mühe geben und sich drum kümmern und die Leute nicht verhungern lassen, was andererseits aber manche Leute auch wieder lästig empfinden, weil sie halt so jede Woche einmal ein Update fahren müssen, wenn sie es nicht automatisch über Nacht machen.
Das ist richtig. In dem Zusammenhang ist natürlich vor allem der Marktdruck das große Problem. Ich persönlich hätte überhaupt kein Problem mit, wenn im September iOS 13 noch nicht fertig ist, dann kommt es eben erst im Februar. Ist doch kein Problem. Es ist aber im Endeffekt meiner Ansicht nach besser, als eine unfertige Software rauszubringen. Hätte natürlich den Nachteil, man müsste irgendwie dafür sorgen, dass die jeweils neue iPhone-Generation, die ja rauskommen soll, entweder die bekommt eben das neue Betriebssystem vorab. Das hatten wir, glaube ich, bei einem iPad vor Jahren mal, dass es irgendwas ganz Neues nur fürs iPad erstmal gab oder irgendwas in der Art. Irgendwie sowas gab es schon mal. Oder es kommen tatsächlich die neuen Geräte auch erstmal mit dem alten Betriebssystem auf den Markt und werden dann später aufgebaut.
Da kann man sich ja auf den September freuen, wenn dann wieder die jährliche Apple und danach habe ich hier noch ein One More Thing oder wie das damals Steve Jobs erklärt hat. Ich denke, dass das Richtig. iPhone, das im September kommt, wird 5G können. Der Chipsatz wird hochwahrscheinlich von Qualcomm sein und die Leute von Qualcomm sind ja sehr erfahren und haben sehr viel Know-how. Und ich denke mir, das wird schon ein sehr spannendes Gerät werden und das wird sicher interessant. Aber für alle, die nicht bis September warten können, die können sich aufs Frühjahr freuen, wo voraussichtlich wahrscheinlich vermutlich das iPhone SE 2, so wird es nicht heißen, aber wir nennen es halt mal Arbeitstitel SE 2, kommen wird, das A bezahlbar ist und B einen kleineren Formfaktor hat in der Größe des iPhone 8, weil es doch eine ganze Menge von Kunden gibt, die diese riesengroßen Mini-Bildschirme am Ohr irgendwie nicht so spannend finden.
Ja, das ist das eine. Zum anderen natürlich Face-ID und Touch-ID. Auch das iPhone SE 2 oder wie es auch immer dann heißen wird, soll ja weiterhin mit Touch-ID funktionieren, weil Face-ID nicht jeder mag.
Also ich habe mit Face-ID die Erkenntnis, dass in bestimmten Situationen kann es unpraktisch sein. Bei Geräten, die unter Android laufen, werden auch Brillenträger nicht immer sauber erkannt. Da ist der Fingerabdruck
ja, wobei ich da sagen muss, das läuft bei Apple wirklich besser.
Okay.
Also ich habe ja viele Monate jetzt ein Galaxy S10 Plus benutzt. Ich habe viele Monate, oder nutze es nach wie vor, das Huawei Mate 20 X5G genutzt. Da muss man ehrlich sagen, die Gesichtserkennung funktioniert nicht so gut wie bei Apple. Muss man ganz ehrlich sagen.
Noch was zur Funktionalität. Wir haben ja vorhin uns über LTE unterhalten, was da jetzt in den meisten Tarifen da ist. Jetzt fehlt das nächste Sinn, und zwar das ist Voice over LTE. Dazu muss man Folgendes wissen. Als LTE rausgebracht wurde, war das ein reiner Datenübertragungsstandard, so wie 5G auch ein reiner Datenübertragungsstandard ist. Und Sprache ist sozusagen erstmal nicht an Bord. Man kann zwar über einen Drittanbieter Sprache transportieren, aber das ist für viele Leute etwas suspekt. Wenn die einen Vertrag bei XYTEL abschließen, dann wollen die natürlich, dass XYTEL ihnen auch Sprache anbietet. Und dafür gibt es Voice over LTE. Das bieten die Netzbetreiber derzeit nur in den relativ teuren Originalnetzbetreibertarifen an. Aber es lohnt sich auch mal auf Teltarif sich ein bisschen umzuschauen. Beispielsweise Mobilcom Debitel hat diese Green-LTE-Tarife der Telekom, die nicht nur LTE, sondern auch Voice-over LTE zu einem sehr bezahlbaren Kurs anbieten. Das kann aber Mobilcom Debitel aktuell nur in dem Netz von Telekom anbieten. Wer einen Tarif bei O2 nimmt, egal was für einer, ob den billigsten Discounter aus dem Supermarkt oder den Edeltarif von Original O2, die können alle Voice over LTE. Jetzt kommt aber die nächste Frage. Kann mein Handy Voice over LTE?
Auch. Und kannst das mit der SIM-Karte, die du verwendest?
Richtig. Da kann es durchaus passieren, dass man dann ein Handy hat. Das sagt ja natürlich gar nicht Voice over LTE, aber es tut in der Praxis nicht. Man kann sich dann durchs Internet hangeln und findet so Anleitungen, wie bei manchen Geräten es mit ein paar Einträgen in einem Registry bzw. in einem Setup doch geht. Und man findet aber auch wieder einige Foren, die sagen, nein, es geht wirklich nicht. Oder es kann auch passieren, wie jetzt hier in der Redaktion passiert, wir wollten Voice over LTE mit einer Vodafone-SIM ausprobieren und dann stellte sich raus, die Vodafone-SIM war im Netz noch gar nicht aktiviert. Da muss man dann die Hotline...
Das ist bei Vodafone generell, das auch mal als Tipp vielleicht ganz kurz, das ist bei Vodafone generell ein Problem. Teilweise werden Dienste wie Volte oder auch Voice over Wi-Fi, also sprich Telefonien übers WLAN-Netz, nicht automatisch freigeschaltet, sondern man muss bei der Hotline aktiv sagen, ich möchte das haben. Auch wenn es nichts extra kostet. Das ist tatsächlich so, ging mir mit Wi-Fi-Calling tatsächlich so, und das macht ja auch Sinn, den Dienst schalten zu lassen, wenn er schon nichts kostet. Ich bin in einem schlecht versorgten Gebäude, habe aber einen WLAN-Hotspot, kann dann trotzdem im Handy telefonieren, bin unter meiner gewohnten Nummer erreichbar. Aber wie gesagt, speziell Vodafone habe ich die Erfahrung gemacht, anders als Telekom, die machen es mittlerweile automatisch. Früher war es auch eine Option, die man buchen musste. O2, hast du schon gesagt, macht es eh automatisch. Aber im Vodafone-Netz tatsächlich, man muss oft Volte und erst recht Wi-Fi-Calling aktiv buchen, obwohl es nichts extra kostet.
In dem Zusammenhang vielleicht auch mal ein paar Informationen für die Generation der sogenannten Telefon-Taliban. Keine Angst. Telefon-Taliban nennt man also scherzhalber Leute, die also auf Sprachtelefonie Wert legen, die vielleicht ab und zu mal eine SMS verschicken und die inzwischen auch gemerkt haben, dass WhatsApp im Kontakt mit der Familie vielleicht doch ganz nett sein kann. Nokia hat ein paar neue Geräte rausgebracht, speziell für Leute, die nur telefonieren wollen. Und das Besondere an diesen Geräten ist, dass sie LTE können und dass sie Voice-over LTE können. Und jetzt ganz wichtig zuhören. Alle drei deutschen Netze unterstützen dieses Nokia oder Nokia unterstützt alle drei deutschen Netze. Wir haben uns extra SIM-Karten besorgt und das explizit ausprobiert mit dem Nokia 800 TAF. Das ist ein Gerät, wie der Name schon sagt, das kann man runterfallen lassen aus 2 Meter Höhe und das nimmt es nicht übel. Kostet so knapp über 100 Euro und damit funktioniert es bei Telekom, bei Vodafone und bei O2, wenn der Tarif es hergibt. Und wenn der Netzbetreiber es auch aktiviert hat, speziell bei der Vodafone-Karte, kann es sein, dass man es nachaktivieren muss. Das ist also schon mal eine ganz interessante Meldung. Das kann auch interessant sein für Leute mit Multisim-Karten, also mehrere SIM-Karten mit einer Nummer, die vielleicht sagen, wenn ich jetzt auf die Baustelle gehe, lasse ich mein teures Smartphone daheim und nehme lieber so ein Rough-Handy oder so ein Tough-Handy mit, das mir auch mal dreckig werden kann oder runterfallen kann oder wo auch mal Wasser drüber schwappt, ohne dass ich gleich mein neues Handy holen muss.
Das muss man vielleicht noch dazu sagen, wozu sollte man Volte eigentlich nutzen? Die meisten User sagen, vielleicht geht ja auch so.
Nein. Wenn man in einem Gebiet ist, wo es bisher kein Netz gab, sind die Netzbetreiber inzwischen dazu übergegangen, dieses Gebiet nur noch mit LTE zu versorgen und damit auch mit Voice over LTE. Und da gibt es kein GSM mehr und 3G ist eh sozusagen ein Auslaufmodell, 3G auch als UMTS bekannt. Also deswegen kann es durchaus Regionen geben in Deutschland, die kenne ich sogar, wo es wirklich nur Voice over LTE gibt oder gar nichts.
Das ist richtig. Es kommt noch hinzu, dass der Rufaufbau natürlich deutlich schneller ist. Das ist ja fast, was heißt fast, das ist eigentlich mit ISDN früher aus dem Festnetz vergleichbar bei Voice over LTE. Während gerade dieses automatische Umbuchen nach GSM oder UMTS, das halt bisher nötig war, als es noch kein Voice over LTE gab, das dauert eine Gedenksekunde. Der Anrufer denkt vielleicht, da passiert gar nichts mehr, legt schon längst wieder auf oder wie auch immer. Oder, was mir persönlich tatsächlich auch schon passiert ist, es hat gar nicht funktioniert. Ich habe hinterher einen Anruf in Abwesenheit, der Anruf kam aber nie durch. Also insofern, das funktioniert dieses CSFB, Circuit Switch Fallback, also sprich dieses Umschalten nach GSM oder UMTS, funktioniert auch nicht immer zuverlässig.
Genau das ist das Problem, weil das halt eine sehr komplexe Geschichte ist, weil vielleicht gerade in dem Moment, wo man den Rufaufbau startet, bewegt man sich in eine andere Zelle und dann ist die Zelle belegt oder gar nicht da. Und das sind also alles Unwägbarkeiten. Man muss sich so ungefähr vorstellen, man fährt im Intercity Express und muss dann während der Fahrt die Tür aufmachen, was ja nicht gehen sollte, und muss in den Bummelzug nebendran rüberspringen. Dabei kann man abstürzen. Also das ist eigentlich nur eine Bastellösung. Voice over LTE gehört die Zukunft. Und deswegen sollte beim Neukauf eines Handys unbedingt geprüft werden, ob das Handy das kann. Und bei der Neubuchung eines Tarifes sollte geprüft werden, ob der Tarif das kann.
Das ist richtig. Bei 1&1 ist es ja sogar so, die haben ja jetzt im Vodafone-Netz LTE freigegeben. Im O2-Netz ging das die ganze Zeit schon. Und das Spannende ist, in dem Kundenmailing, wo die Freischaltung von 4G angekündigt wird, deuten sie sogar schon an, dass möglicherweise künftig auch Voice over LTE funktionieren könnte, weil sie schreiben, als Vorteil der LTE-Freischaltung unter anderem schnellerer Rufaufbau. Das macht nur Sinn, wenn Volte funktioniert, weil ohne Volte ist der Rufaufbau definitiv langsamer als bisher.
Da gibt es ein klitzekleines Problem für iPhone-Nutzer. Für Apple ist 1&1 ein eigener Netzbetreiber und der braucht ein eigenes Netzbetreiberprofil. Und
in diesem Netzbetreiberprofil steht ein Volte noch nicht drin. Das ist seitdem Apple und 1&1 offizielle Kooperationspartner sind. Früher kannte Apple 1&1 gar nicht. Du hast einfach das Vodafone-Profil oder das O2-Profil bekommen mit einer 1&1-SIM-Karte, stand dann auch o2.de oder vodafone.de im Display und alles hat funktioniert. Seit ein, zwei Jahren vermarktet 1&1 ganz offiziell mit Apples Segen, mit Vertrag, das iPhone. Seitdem, wie du schon sagst, ist 1&1 für Apple ein eigenständiger Provider. Seitdem steht dann auch 1&1 im Display beim iPhone. Ja, die werden sich nur bis heute nicht einig, sämtliche Netzdienste freizuschalten.
Ich denke, das ist bei Apple einfach ein Prozess, der eine gewisse Zeit braucht. Later is here ist dann so ein geflügeltes Wort. Das wird sicher kommen, aber es dauert. Außerdem ist ja 1&1 unter die Netzbetreiber gegangen oder wird unter die Netzbetreiber gehen. Von daher sind die sozusagen ihre Zeit da an diesem Punkt schon ein Stück voraus. Das wird auch ein spannendes Thema nächstes Jahr sein. Wird 1&1 wirklich eigene Stationen aufstellen? Oder ist das im Prinzip einfach nur ein weiteres, irgendwie nennen wir es mal Roaming-Abkommen mit O2? Oder, was ja hypothetisch rein technisch auch möglich wäre, kriegt 1&1 tatsächlich auf die Reihe, auch mit Telekom und Vodafone oder einen von den beiden noch Abkommen zu schließen. Man könnte ja durch die überraschende LTE-Freischaltung bei Vodafone-Karten von 1&1 den Verdacht haben, aber belegt ist da noch gar nichts. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ein Trend, der sich dieses Jahr abgezeichnet, wird sich nächstes Jahr fortsetzen. Es geht der Trend zum Zweitnetz. Es ist einfach gesünder und nervenschonender, wenn an dieser Stelle das Lieblingsnetz nicht geht, dass man dann noch mindestens ein Ersatznetz dabei hat.
Das ist eben auch ein Thema, das gerade dieses Jahr bis in die höchsten Politikebenen stark diskutiert wurde. Deutschland, das große Funkloch.
Ja und nein. Beispiel Eisenbahn. Wir sind ja alle schon Eisenbahn gefahren und der Satz beginnt immer mit dem Hallo, ich bin hier im Zug, es kann gleich abbrechen. Und dann hält es vielleicht sogar. Ich bin jetzt mit einem Intercity im Speisewagen gefahren mit so richtig schönen, ganz normalen, nicht bedampften Scheiben und war völlig von den Socken, wie gut die Netzqualität entlang der Strecke ist. Das sind die Scheiben, die gewaltig dämpfen. Und in den Zügen müssen da diese Repeater, diese Umsetzer eingebaut werden, die die Frequenzen von draußen reinholen und im Zug weiterverteilen. Und in den Zügen gibt es ja auch das WLAN, was ja die Bahn an die schwedische Firma Icomera weitergegeben hat. Und Icomera macht Folgendes, die haben 3 SIM-Karten im Zug und empfangen alle 3 Netze und schalten dann zwischen den 3 Netzen hin und her. Aber wie man sich leicht vorstellen kann, in so einem Intercity-Zug hocken 5, 6, 7, 800 Leute. Und wenn die alle ins WLAN gehen, dann ist klar, was passiert. Man kriegt noch die Begrüßungsseite der Bahn und dann war's das. Wenn man das dann auf LTE zurückswitcht, kann man zwischen Telekom und Vodafone umschalten. Wobei Vodafone an einigen Stecken recht gut ist, weil sie halt historisch mit der Bahn verwandt sind mal oder gewesen sind und da viel gemacht haben. An anderen Stellen hat die Telekom ganz brauchbares Netz. Und dann, wenn man gar nicht dran denkt, ist plötzlich auch O2 ganz brauchbar. Das ist halt im Zug momentan so und da hilft nur eins, noch viel mehr Sender an die Strecke stellen, was ein Kostenproblem ist, aber das geht man wohl an und was ein logistisches Problem ist, weil die Bahn muss ja die Freigaben erteilen und die Bahn hat natürlich hohe Sicherheitsstandards, dass die Techniker da an der Strecke nicht vom ICE erfasst werden, was leicht passieren könnte, wenn sie nicht aufpassen. Und dann gibt es noch ein technisches Problem, das nennt sich Intermodulation. Die Bahn funkt mit dem GSM-Standard auf 800 MHz. Und wenn jetzt am Streckenrand noch Sender von O2 oder von Vodafone oder von Telekom stehen, dann mischen sich diese Frequenzen von denen und stören dummerweise den Bahnfunk. Und es ist natürlich logisch, der Bahnfunk hat absolute Priorität, denn wenn der Lokführer nicht mehr telefonieren kann oder nicht mehr informiert werden kann, was dann passieren könnte, wollen wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist natürlich knifflig. Und da müssen noch einige dicke Bretter gebohrt und noch einige technische Probleme gelöst werden.
Ja, also ich muss auch sagen, man kann mit der Netzversorgung in Deutschland insgesamt betrachtet nicht unbedingt hundertprozentig zufrieden sein. Nun bin ich dieses Jahr viel rumgekommen, sage ich mal. Und ganz ehrlich, es gibt Länder, da ist es wirklich deutlich schlechter. Beispiel Irland. Also in Irland muss ich sagen, selbst an der Autobahn, teilweise kilometerweit nur Edge. Wenn man Glück hat, geht dann mal UMTS, haben wir schon festgestellt, das ist eigentlich ein Auslaufmodell, aber LTE kommt schon mal vor, ist richtig, aber naja, da muss ich sagen, sind unsere Autobahn, egal in welchem Netz, eigentlich besser ausgebaut. In Nordirland, Vereinigtes Königreich, wobei ich in London auch nicht unbedingt immer begeistert war von der Funkversorgung, bei Nordirland muss ich sagen, das lief deutlich besser. Dann kommst du nach Österreich und stellst fest, egal welches Netz du nutzt, das ist wie bundesweites WLAN. Funktioniert hervorragend. Du fährst über die Grenzen nach Südtirol, wunderst dich erst im jetzt gemeinsamen Netz von Wind und 3, nur UMTS, du kommst nach Sterzing. Ah, da ist es ja, LTE haben sie zur Grenze hin, nur UMTS. Ja, hinter Sterzing verschwindet das LTE wieder, du bist wieder nur im UMTS-Netz, in Brixen taucht dann wieder mal LTE auf und dann in Bozen geht natürlich wieder LTE, nachdem zwischendurch kilometerweit eine UMTS war. Also ganz ehrlich, es gibt auch andere Länder, wo das wirklich nicht so doll funktioniert. Also da verstehe ich gar nicht, warum, also dass Deutschland nicht wirklich gut abschneidet, ist schon klar, aber warum wir wirklich immer bei den Hinterletzten genannt werden, es gibt noch viele andere, die da auch massive Baustellen haben.
Das hat ja ein Kommunikationsspezialist der Telekom mal erklärt, dass diese ganzen Netzbeobachtungsportale und Netzmessunternehmen ganz gern immer vom deutschen Netz reden. Und dann nehmen die halt drei Netze, schmeißen die zusammen, bilden den statistischen Mittelwert und sagen dann, Deutschland ist nur zu, sagen wir mal, 75% versorgt. Das ist natürlich so Quatsch, weil nur die allerwenigsten Kunden, vielleicht die Telltarifleser und wir Freaks hier, haben alle drei Karten dabei. Der normale Kunde hat irgendein Netz, was es auch immer sei. Und wenn das Netz da geht, wo er sich auffällt, ist er glücklich. Und wenn es da nicht geht, dann hat er halt ein Problem. Und wenn man dann die Werte auseinandernimmt, beispielsweise die Zeitschrift Chip hat ja jetzt gerade einen Test gemacht und die Zeitschrift Connect wird es bald einen Test vorstellen. Und da ist Telekom immer noch auf den führenden Plätzen, wobei Vodafone ihnen dicht auf den Fersen ist, stellenweise aber auch O2 ganz schön zugelegt hat. Es ist halt immer eine Frage des Betrachters. Wer halt beispielsweise nur in Berlin unterwegs ist, ist mit dem O2-Netz, denke ich mal, bestens versorgt. Beispielsweise im Berliner Untergrund, wo O2 momentan immer noch, ja, soll ich mal sagen, Technologieführer ist. Es wird aber, bald wird sich das ändern. Wir waren ja jetzt am Alexanderplatz, wo sozusagen die gemeinsame Anlage eingeschaltet wurde, dass jetzt ein Teil der U-Bahn in Berlin auch Telekom und Vodafone seinen Kunden LTE anbieten kann. Und das Ziel ist, in den nächsten ein, zwei Jahren die gesamte U-Bahn auszubauen.
Das ist ja mit Sicherheit eine feine Sache, weil das war wirklich für Telekom und Vodafone-Kunden in der Tat nicht schön. Du fährst kilometerweit, vielleicht sogar über eine Stunde in der U-Bahn, hast dann immer nur Edge. Das ist natürlich im Jahr 2019, bald 2020 nicht ganz zeitgemäß. Kurz noch was zu den Tarifen. Haben wir da was Spannendes dieses Jahr gesehen?
Ja, der Beweis, dass auch Telekom-Netztarife günstig sein können. Beispielsweise bei Klarmobil oder Freenet oder Mobilcom Debitel.
Das ist richtig. Wir hatten bei Klarmobil jetzt gerade eine Black Friday-Aktion, 1,99 mit 100 Minuten und 500 MB. Und selbst nach den ersten zwei Jahren, 5,99 ist ja auch noch ein akzeptabler Preis, sind wir ganz ehrlich.
Für Gelegenheitsnutzer, die eigentlich Daten nur im Notfall brauchen und ansonsten immer ein WLAN zur Verfügung haben, ist das der ideale Tarif eigentlich.
Sehe ich auch so. Wie geht's nächstes Jahr weiter?
Gut, die Versorgung mit LTE wird weiter tariflich und vertragsmäßig aufgerüstet werden. Der Netzausbau geht weiter, es wird gebaut, aber es geht halt sehr, sehr langsam voran. Es werden vielleicht auch ein paar rechtliche Hürden beseitigt. Das muss man einfach mal abwarten. Aber auf jeden Fall wird es besseres Netz geben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Henning, ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
Okay.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf telltarif.de.